In Folge 26 geht es heute um fluchende Lappenenten.
Und es gibt clevere Tipps, um das ganze Jahr im Urlaub zu bleiben.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Bahn.
Heidewitzka, da sind wir wieder und wie versprochen gibt es von mir zur großen Freude von Markus Barth ein kleines Geräusch am Anfang unseres tollen Podcasts Erzähl mir was Gutes und ich freue mich sehr, Markus, dass es losgeht und dass es auch überhaupt geklappt hat, weil wir haben gerade schon festgestellt, ich hatte gar kein Mikro und wir wollten schon anfangen.
Ich bin sehr froh, dass wir nicht eine halbe Stunde vor uns hingebrabbelt haben, um dann zu merken, dass du noch kein Mikro angeschlossen hättest, weil das wäre beim zweiten Mal eventuell ein bisschen künstlich geworden,
glaube ich. Absolut richtig.
Aber liebe Susan Link, ich freue mich natürlich, dass du auch wieder da bist und ich hoffe, es geht dir gut. Die Stimme ist wieder da, das ist ja schon mal eine sehr gute Nachricht, finde ich.
Das ist für den Podcast nicht das Schlechteste, genau. Ich versuche, es langsam abklingen zu lassen, aber im Moment hat man tatsächlich die Wahl zwischen Erkältung oder Magen-Darm. Das ist je nachdem, bringen die Kinder das mit. Wir hatten uns für Erkältung entschieden und ich bin sehr glücklich damit. Das ist zwar auch nicht schön, aber das andere ist noch weniger schön.
Ich glaube, das war eine sehr gute Wahl, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr froh, dass ich überhaupt hier bin, weil ganz ehrlich, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, dachte ich mir, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Ich war ja gestern wieder beim Rudern.
Und, um Gottes Willen.
Ja, ich bin ja jetzt im Ruderverein in Köln.
Und dann wie heißen die nochmal, die Ex-Arme und Beine, wie heißen die?
Die Extremitäten meinst du? Ja,
genau.
Ich dachte gerade, ja. Ex-Arme, was sind denn Ex-Arme?
Ich sollte einfach nichts mit Sprache machen, das ist auch nichts
genau,
für mich.
Genau, das ist dafür
machen. Die sind ausgefallen jetzt bei dir.
Die sind heute Morgen ein bisschen ausgefallen, weil ich habe bisher, also ich bin ja noch quasi so in diesem Einsteigerkurs und gestern aber waren dann zu wenige oder zu viele Leute da und dann musste ich in so ein Boot mit drei anderen, die schon richtig gut waren und auf einmal wird das Sport und wir sind also wirklich, na erst ruderst du ja da rein aufwärts und dann langsam wieder runter und ich habe schon, als wir dann oben angekommen waren, dachte ich schon, ich steige jetzt aus, ich kann gar nichts mehr. Und dann wirklich, ich bin wirklich wie so ein 80-Jähriger aus diesem Boot dann ausgestiegen, als sie da angelegt waren. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen, hab's gerade noch so ins Wohnmobil geschafft und bin da reingefallen und hab, glaube ich, um 9:30 war Licht aus bei mir. Ich konnte gar nichts mehr. Aber naja,
was ich aber sehr schön finde, ist, genau, das reicht vollkommen für diesen Podcast und deine Stimmbänder bewegen. Mehr ist absolut nicht nötig für uns beide hier. Wir haben ja letzte Woche unser 25-Jähriges gehabt, wollte ich schon fast sagen, aber es war nur 25-Folgiges.
Folgiges, genau.
Und das hat richtig Spaß gemacht und natürlich gab es auch wieder sehr schöne Reaktionen von euch, unseren Hörerinnen und Hörern.
Absolut, ich habe mich mega gefreut.
Gesammelt hast.
Ja, ich habe mich mega gefreut, weil wir stellen den Podcast jetzt ja auch bei YouTube rein, falls da mal jemand reingucken möchte. Und ich habe gemerkt, dass es für viele, glaube ich, gar nicht schlecht ist, weil man da noch einfacher kommentieren kann halt, worüber wir uns natürlich extrem freuen. Und zum Beispiel haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass ich bei meinen Eltern in Zeil am Main in meinem Kinderzimmer saß, als ich den aufgenommen habe. Und ich habe auch darüber gesprochen, dass ich einfach ein Nippon gegessen habe, das mir irgendjemand in den Briefkasten geworfen
Richtig,
hat.
Richtig, ja.
Und da kam eine lustige Reaktion von einem Markus, auch der schreibt bei YouTube, es gibt schon komische Zufälle, bei Nippon muss ich immer an Zeil am Main denken. Denn jedes Mal, wenn ich als kleines Kind mit zu Besuch bei meinen Großeltern war, die in Zeil gewohnt haben, habe ich immer aus der Speis dort ein, zwei Nippons geklaut. Und ich fand das so lustig, weil tatsächlich, also ne, überhaupt, dass seine Großeltern ausgerechnet in Zeil am Main gewohnt haben. Und da habe ich jetzt auch zum ersten Mal wieder das Wort die Speis gelesen. Kennst du?
Was ist das denn?
Na, die Speisekammer im Endeffekt. Und das habe ich nämlich auch das letzte Mal gehört, als ich noch in Zeil am Main gewohnt habe. Also die Speis ist im Endeffekt, das hatten meine Großtanten auch, das war quasi ein eigenes Zimmer mit Regalen, da wo einfach nur 80.000 Gläser eingemachte Bohnen, Paprika und sonst was standen. Und halt
und
auch
eine
immer,
Packung Nippon.
Genau, immer eine Packung Nippon für die Kinder, die zu Besuch kamen. Also das hat mich sehr gefreut, lieber Markus. So.
Das ist ja super.
Aber wir machen natürlich weiter und wir haben auch diese Woche wieder gute Nachrichten zusammengesammelt. Wir wissen wie immer nicht, was der oder die andere mitgebracht hat und deswegen lege ich mich entspannt zurück und sage, Susan, erzähl mir was Gutes.
Ach, weißt du, dann fange ich jetzt einfach mal an, wenn wir gerade so bei Naschereien sind, mit einer schönen Twitter-Meldung aus dieser Woche, die für viele Reaktionen gesorgt hat und die an sich ist die Geschichte gar nicht so erzähl mir was Gutes, aber was es für Erinnerungen weckt, das hat mir doch sehr gut gefallen, weil ich sofort in meinem eigenen alten Film war.
Die Einleitung ist ja jetzt schon länger als die Nachricht.
Das ist absolut richtig. Ich wollte es nur kurz verorten. Und zwar, also das geht jetzt auch schnell erzählt, hat eine Mutter geschrieben bei Twitter, nachdem ihre Kinder aus der Schule zurückgekommen waren. Achtung, geht los. In der Brotdose meiner Kinder befand sich heute geschnittener Paprika, Apfel, Pfirsich, Vollkornbrot mit Käse und ein Butterkeks. Ich wurde gebeten, keine Kekse mehr mit in die Schule zu geben. Na gut, mein Gott, dann lege ich halt morgen ein Stück Schokolade rein. So, mal abgesehen davon, dass mir diese Twitter-Meldung natürlich sehr gut gefallen hat und man sehr viele Fragen bekommt, warum die Schule Brotdosen kontrolliert. Ich habe keine Ahnung, das konnte sie auch nicht beantworten, wer da reingeguckt hat und diesen Butterkeks negativ beschieden hat. Aber man kriegt natürlich bei solchen Geschichten sofort wieder diese Erinnerung an die eigenen Brotdosen-Highlights. Ja, wenn man selber in die Schule gegangen ist und mal nicht einfach nur das Wurstbrot oder was auch immer da drin lag, sondern vielleicht so eine kleine Überraschung dabei war. Und wie man heute natürlich darauf kommt zu sagen, also bitte keinen Butterkeks, ich habe keine Ahnung. Aber das hat mir einfach so gut gefallen, dass ich das mit in unserem Podcast bringen musste, weil ich dachte, der immer hungrige Markus Barth hat sicherlich auch seine eigenen Brotdosenvorlieben als Kind gehabt. Und wo du jetzt gerade schon in der Speis unterwegs warst in deiner Heimat, weißt du noch, ob deine Mama mal was so extra reingetan hat oder war immer alles sehr gesund?
Also, nee, es war nicht immer alles sehr gesund. Ich glaube, es war schon eher Abteilung vernünftig. Also halt wirklich ein richtiges Brot mit, ne, schönen Aufschnitt und sowas irgendwie und dann auch mal ein Äpfelchen dazu oder sowas. Müsst jetzt lügen. Ich könnte mich nicht so richtig erinnern, dass wir Süßigkeiten mit in die Schule gekriegt haben. Ich glaube, das fanden meine Eltern eher ein bisschen doof. Was es aber bei uns gab, und das habe ich mir auch teilweise mit in die Schule mitgenommen, SZ-Schnitten. Sagt dir das noch was?
Natürlich, hallo. Aber das ist doch eine Süßigkeit. Ja, das also ist eine im Süßigkeit, Grunde, man legt es ja aufs Brot, ne?
Genau, man versteckt es halt unter zwei Graubrotscheiben. So. Deswegen gilt es offiziell nicht als Süßigkeit. Nee, aber SZ-Schnitten, also für alle, die unter 30 sind vielleicht und uns zuhören, ich glaube, das gibt es ja wirklich nicht mehr, oder? Das war im Endeffekt...
Doch, ich glaube, die gibt es noch. Ach. Und im Grunde ist es ja eine dünne Tafel Schokolade, die man sich einfach eins genau, zu eins aufs Brot legt.
Also das Highlight bei der SZ-Schnitte war natürlich, sie auf getoastetes Brot, das noch warm war, zu legen, weil die SZ-Schnitte dann nämlich so ein bisschen leicht angeschmolzen ist. Und wenn es richtig dekadent wurde, hat man unter die Scheibe SZ-Schnitten, hat man noch ein bisschen Butter gestrichen. So, dann ist das Ganze ein einziger Fettglasur-Pampf geworden. So, und das war das absolute Highlight. Aber zur Not hat man es eben auch auf Bauernbrot gelegt und mit in die Schule genommen. Also das war mein Highlight auf jeden Fall, die SZ-Schnitte. Und
ich wusste doch, dass du da auf jeden Fall was zu bieten hast. Du, ich weiß, ich war ja immer ein absolutes Wurstkind. Das heißt, es ist wirklich ganz schlimm. Also wenn es bei uns früher Kaffee trinken gab, sonntags, dann haben alle ein Stück Kuchen gegessen und ich habe ein Leberwurstbrot gegessen.
Boah, da bin ich aber voll bei dir.
Ich mochte überhaupt keine Torten und Kuchen. Ja, so, und deswegen weiß ich zu 100%, dass meine Schulbrote waren immer irgendwas mit Wurst. Also Leberwurst, keine Ahnung, Salami oder auch mal Leberkäse. Ich habe keine Ahnung, alles, was es in Thüringen aufs Brot gab. Ich glaube, Süßigkeiten, also das war ja sowieso im Osten schwierig. Das war viel zu, das hat man nicht einfach da so verschwendet. Das wurde ja sonntags aus dem Schrank geholt, die Pralinchen. Also da kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich sowas in der Brotdose hatte. Aber ich weiß natürlich, dass man den Drang selber beim eigenen Kind ja jetzt hat. Und da gab es bei uns in der Schule jetzt, also bei unserem Sohn, die Ansage schon, dass man nichts einpacken sollte, was nochmal so verpackt ist. Ah, okay. Also dass man nicht so
jetzt aus Umweltgründen oder
genau, dass man da nicht noch das Papier rumfliegt. Liegen hat oder es gibt auch diese Quetschis, diese komischen, fiesen Fruchtsäfte, die man so rausquetschen kann und so. Das ist ja alles ein riesiger Müll und das soll halt natürlich alles normal in Flaschen und am besten auch keine und wenn dann irgendwie ein Kekschen dann auch ausgepackt. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn man jetzt eine Dose voll Paprika, Apfel und Vollkornbrot hat, dann darf da, finde ich, auch mal ein Butterkeks mit drin liegen. Absolut. Als kleiner Nachtisch. Also bitte.
Also jetzt mal ganz im Ernst, ich finde ja auch tatsächlich, das mit dem Müll, das verstehe ich ja noch. Das ist ja irgendwie irgendwie aus Umweltgesichtspunkt ist das natürlich richtig. Aber warum zur Hölle soll denn ein Kind bitte keinen Butterkeks mitbekommen? Und vor allem, wie du schon richtig gesagt hast, was verdammt nochmal geht's die Lehrer an, bitte, was in der Butterdose drin ist? Ist da irgendwie Butterdosenkontrolle am Eingang irgendwie? Also ist ja völlig
Ich habe absurd, keine Ahnung. Eine Berliner Schule, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Und dann aber bitte auch andersrum. Dann sollen bitte auch alle Lehrerinnen und Lehrer ihre Brotdosen öffnen. Da will ich dann auch wissen, was da drin ist.
Das finde ich geil, wenn da Schüler dann irgendwie die Aktentaschen von den Lehrern durchgehen und erstmal schön die ganzen Kippen entsorgen, die sie da mit reinschmuggeln ins Lehrerzimmer oder so. Das fände ich richtig gut. Das wäre gerecht.
Ja, ich sehe schon, wir haben schon wieder einen Plan. Wir sind schon wieder mit dem Protestschild unterwegs in die nächste Schule, die geht. Ja, also sehr schön. Ich weiß jetzt wieder eine Schweinerei aus deinem Leben mehr. Das hatte ich mir von dieser Geschichte erhofft. Ich sag Hashtag SZ-Schnitte und natürlich. Jetzt bist du dran.
Ja, ich habe einen schönen Artikel gefunden in der FAZ, den ich auf jeden Fall auch in unsere Shownotes mit reinpacken werde. Und zwar, wir trudeln ja so alle jetzt allmählich wieder aus dem Urlaub ein und sind wieder zu Hause und kommen wieder ins echte Leben. Und dieser Artikel in der FAZ beschäftigt sich mit der Frage, wie man auch nach dem Urlaub noch länger erholt bleiben kann. Was ich tatsächlich ein sehr spannendes Thema finde und auch ein sehr wichtiges Thema, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mir geht's regelmäßig so, ich komme aus dem Urlaub zurück, hatte die schönste Zeit meines Lebens, dann bin ich einen halben Tag wieder her und habe das Gefühl, also sämtliche Wogen schwappen über mir zusammen und ich muss die Steuer machen und hier ruft schon jemand an und da will jemand irgendwas haben und dann musst du dich noch um die Wohnung kümmern und so weiter. Und dann ist der Urlaub eigentlich so nach einem halben Tag passé und verloren. So, und in diesem Artikel gibt es also so ein paar Tipps von Diplompsychologen, von Wirtschaftspsychologen und so weiter, was man alles machen kann. Zum Beispiel ein, wie ich fand, sehr guter Tipp: Falls das die Vorgesetzten erlauben, sollte man einfach die Abwesenheitsnotiz 2 Tage länger laufen lassen. Was ich gut finde. Also so diese automatische Antwort, die bei den Mails dann kommt, wenn dir jemand eine Mail schreibt, dass da einfach noch 2 Tage länger steht, ich bin noch im Urlaub, einfach damit man die Möglichkeit hat, sich ein bisschen wieder einzuarbeiten und erstmal die Mails abzuarbeiten, die während des Urlaubs gekommen sind. So, das würde zum Beispiel schon mal Rückkehr entlasten. Das finde ich ganz gut. Ein paar Tipps sind auch so ein bisschen, also sie schreiben selber, hier zum Kanon der Erholungsfrage gehören auch Tipps, die leicht albern klingen. Gönnen Sie sich nach dem Kreta-Urlaub einen Besuch beim Griechen.
Quasi als kleine kulinarische Verlängerung, ja.
Da bin ich aber nicht so sicher, ehrlich gesagt, weil ich fürchte, dann gehst du zum Griechen und denkst dir, auf Kreta war es leckerer.
Richtig, sah auch anders aus drumherum.
Also was tatsächlich auch gut helfen kann, zum Beispiel hier war eine Psychologin, die eine große England-Liebhaberin ist und die lädt immer mal wieder Freunde von sich auch unterm Jahr einfach mal zu einem British Day ein irgendwie, wo sie dann die ganze Reisegruppe zurück in den Inselurlaub quasi beamt. Das fand ich eine super Idee. Fotos sind zum Beispiel auch ein großes Thema, dass man die eben nicht nur auf dem Handy hat, sondern dass man die auch mal ausdruckt und sich zum Beispiel auf den Schreibtisch stellt oder echt mal auf dem Beamer irgendwie oder keine Ahnung, als Bildschirmhintergrund oder irgendwie sowas mal ein Foto macht. Und da musste ich tatsächlich ein bisschen dran denken, weil wir waren ja, ich bin jetzt überhaupt nicht so der Andenkensammler, muss ich zugeben, so Souvenirs, das ist nicht meine Welt. Also alles, was man in Köln Stehrümsche nennen würde, also lauter so Zeug, das einfach nur auf der Couch, auf der Kommode rumsteht, das ist nicht meine Welt. Aber wir waren ja an der Soča in Slowenien, einem wunderschönen Fluss. Und meine Nichte, die auch mit dabei war, hat für uns alle so Kieselsteine von der Soča gesammelt. Und die haben wir dann in so eine Lampe reingemacht, in so ein Lichtglas. Und das steht bei uns im Wohnmobil. Und jetzt jedes Mal, wenn ich diese Lampe anmache, denke ich an den Urlaub in Slowenien. Und das finde ich echt irgendwie ganz gut. Also man kann sich da ein bisschen zurückbeamen. Hast du denn Tipps, wie du Urlaub verlängerst? Das würde mich natürlich interessieren.
Also ich bin ja ein großer Urlaubsfilmemacher eigentlich. Das heißt, wenn ich aus dem Urlaub auf der Rückfahrt mache ich eigentlich schon so kleine Filmchen fertig. Krass.
So was die man sich ich dann. Ja. Ich mache immer Fotos und mache Filme und alles und so weiter und dann liegt das da rum und ich mache nie irgendwas
draus. Es liegt einfach rum, es ist schrecklich und normalerweise, ich ärgere mich auch, man müsste eigentlich immer so ein Jahresalbum dann drucken, damit man auch mal wieder richtig in Bilderbücher reinschaut. Aber ich versuche immer so kleine, kurze Filme zu machen, die sind dann auch nur so 1,5-2 Minuten, damit man jetzt nicht da ewig drin ist. Das versuche ich schon, aber was ich auch gemacht habe, ist, was du gerade gesagt hast, sich die Fotos mal so ein bisschen in den Alltag holen. Wir waren rund um Ostern waren wir in der Normandie und haben einen wunderbaren Dünenspaziergang gemacht. Und ich versuche immer, wenn ich im Urlaub bin, das muss ich mir merken und mitnehmen nach Hause. Diese Situation jetzt hier, denke ich dann immer so. Und in dem Fall habe ich auch ein Foto gemacht. mit einem ganz großartigen Blick auf diese riesigen Strände, die es ja in der Normandie gibt. Und das habe ich jetzt wirklich mal konsequent als Bildschirmhintergrund auf meinem Laptop. Ach. Und jedes Mal, wenn ich ihn aufklappe, schaue ich auf das Meer und auf diese Dünen und habe sofort diesen großartigen Spaziergang, weil wir waren da wirklich mit Hund und Kind und haben einen ganz schönen Tag gehabt. Und den habe ich dann immer wieder, den klappe ich mir quasi jeden Tag wieder auf.
Und man lächelt und doch sofort, oder?
Ja, also man freut sich und es irgendwie bringt wirklich was. Ja. Und du hast komplett
so
recht.
Bei mir ist es so, ich habe mir ein Bild von der Sotscha, wo so Kajakfahrer drauf waren, habe ich mir als Hintergrundbild auf meinem iPad drauf gemacht.
Ja.
Und ich muss echt sagen, jedes Mal, wenn ich das iPad anschalte, denke ich mir, oh, das war schön.
Ja, ist wirklich also so. Und wenn du es einfach nur auf dem Handy hast, das ist ja noch schlimmer, als wenn früher mal Filme entwickelt wurden.
Ja, und dann im Schuhkarton quasi.
Ja, ich habe 15.000 Fotos auf meinem Handy. Das ist so absurd. Und jedes Mal denke ich, ich muss langsam mal durchsortieren. Und ich lösche auch ab und zu, aber es bringt irgendwie original gar nichts. Und da guckst du natürlich nicht mehr hin.
Wir alten Technik-Freaks, das wäre ja vielleicht mal eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, weil ich habe nämlich den Eindruck, dass Fotos, die älter sind als 5 Jahre, auf dem iPhone gelöscht werden. Kann das sein? Weil wenn ja, habe ich nämlich ab jetzt keinerlei Fotos mehr, die älter sind als 5 Jahre tatsächlich. Ich habe nämlich mal so zurückgescrollt und habe gemerkt, da fehlen doch Bilder. Und ich mache ja da nie irgendwelche Backups oder sonst was. Ich habe die nirgendwo anders gespeichert.
Außer also du auf hast meinem keine Handy. Cloud oder nee. Sowas?
Na doch, ich habe die Cloud, aber ich habe den Eindruck, dass da nur Zeug drin ist, was maximal 5 Jahre alt ist. Kann das sein? Oder bin ich einfach zu dumm?
Also bei mir geht es deutlich weiter zurück auf jeden Fall. Also bist du einfach nur dumm.
Dann bin ich einfach nur dumm. Das ist auch ein schönes Schlusswort für dieses Kapitel. Dann würde ich sagen.
Nein, aber ich werde das mal für dich googeln. Da werde ich was rausfinden. Oder unsere lieben Hörerinnen und Hörer, die wahrscheinlich uns wieder, die jetzt schon wieder ihre iCloud oder sonst was Cloud Handy über dem Kopf zusammenschlagen und sagen,
ja, ich wollte auch gerade sagen, ich sehe schon, wie viele Leute jetzt schon beschämt ihr Gesicht in der Hand verbergen und sich denken, oh, der Bart, ey, alles muss man ihm beibringen. Aber mach du doch noch eine gute Geschichte vielleicht.
Ja, ich finde, es ist Zeit für eine Tiergeschichte. Heute ist wieder so ein Tag für Tiergeschichten. Und zwar kann ich euch nur sagen, liebe Leute, lieber Markus, merkt euch die australische Lappenente. Nicht nur, weil sie einen wunderbaren Namen hat, sondern weil sie auch etwas kann, über das wir ja hier auch schon häufiger gesprochen haben, aber eben für andere Tiere, nämlich zum Beispiel für Papageien, die sowas normalerweise können. Lappenenten können nämlich menschliche Stimmen und Geräusche außerdem noch imitieren. Das finde ich sehr schön. So, pass auf, wie ist es herausgekommen? Forscher haben Tonaufzeichnungen ausgewertet und haben festgestellt, dass ein Entenmännlein, oder wie ich auch laienhaft ein Enterich sagen würde, haben sie dabei beobachtet, wie er auf Englisch geflucht hat. Also er hat sowas gesagt wie, you bloody fool, ja, also du blöder Idiot. Und dann haben die erst gedacht, hä, das kann doch gar nicht sein. Aber er hat das halt abgesehen davon auch mehrfach gesagt und sie waren sich dann sehr sicher. Und das Ding ist, dass dieser kleine Entenmann war von Hand aufgezogen worden. Und er hat erst nach 4 Jahren überhaupt Kontakt zu Artgenossen gehabt und hat halt vorher offensichtlich bei Menschen diese Äußerungen aufgeschnappt und hat die nachgeahmt und kann also jetzt zumindest schon mal englische Schimpfwörter ganz perfekt aussprechen. Und es gibt wohl auch tatsächlich in Großbritannien Lappenenten, da hat man beobachtet, die können Geräusche nachmachen. Also da gab es eine, die hat das Schnauben eines Ponys immer nachgemacht oder auch das Husten eines Menschen oder quietschende Türen. Also die scheinen sowas zu können wie Papageien. Und jetzt könnte man natürlich auch sagen, na meine Güte, warum ist das nicht früher schon mal aufgefallen? Also die sind wohl ziemlich aggressiv und deswegen hält man die auch nicht oft so als normale Ente und dann haben die auch nicht oft diese Kontakte und dann ist das halt nicht aufgefallen. Das ist halt wirklich jetzt nur durch diese Aufzeichnung mal rübergekommen. Was ich einfach lustig finde, ist, worauf sich so Tiere, die sowas können, offensichtlich konzentrieren. Also, wo die merken, okay, das ist etwas, das ist auffällig. Also so ein Husten oder eine quietschende Tür, okay, sind besondere Geräusche, aber das hat man ja auch oft, dass wirklich auch Papageien ja so diese Schimpfwörter oder dieses Fluchen, dass das immer von denen kommt und dass die Lappenente sich jetzt auch wieder sowas ausgesucht hat. Das finde ich beeindruckend. Also, die sagen ja, weiß ich nicht, ob die genauso oft sowas sagen wie ich liebe dich oder ach, heute ist ein schöner Tag oder so. Oder ob die wirklich auf so Fluchen und Schimpfwörter stehen. Ich weiß es nicht, aber man hört es gefühlt öfter.
Ich finde es ja total lustig, dass du das jetzt erzählst, weil zum einen habe ich genau heute Morgen das Eröffnungs-Stand-up von Stephen Colbert gesehen. Ich gucke das immer morgens bei YouTube, weil ich das immer so einen schönen Start in den Tag finde. Und er hat nämlich genau über diese Ente erzählt.
Nein.
Genau. Und deswegen wusste ich das jetzt schon. Und mit diesem, ne, you bloody fool und so weiter. Genau das hat, er hat sogar Tondokumente eingespielt. Ich setze mal den Link zu dem Eröffnungs-Stand-up von Stephen Colbert, setze ich in die Shownotes. Falls jemand also die Ente auch noch reden hören möchte, könnt ihr das machen. Und was ich jetzt natürlich gerade total spannend fand, als du das erzählt hast, weil du gesagt hast, das hat man erst jetzt rausgefunden, weil die so aggressiv sind und weil man sonst nicht so viel Kontakt zu denen hat. Jetzt überlege ich natürlich, was andere aggressive Tiere vielleicht auch noch so heimlich können. Also es ist ja, keine Ahnung, aber so ein Tiger, wo sich nur keiner rantraut, vielleicht kann der heimlichen Zauberwürfel lösen oder sowas. Und wir wissen es nur nicht, weil es niemand sieht, weil sich keiner an ihn rantraut. Das wäre doch eine Option.
Zumindest sollten wir Tiere viel mehr abhören und beobachten. Ich bin für die totale Überwachung.
Ich denke mir auch manchmal, was macht eigentlich mein Hund, wenn ich nicht da bin? Manchmal glaube ich, vielleicht nimmt er sich einfach mal ein Buch aus dem Regal und liest ein bisschen und versteckt es dann schnell wieder. Und erst wenn ich komme, sagt er dann so, nee, ich bin total doof, ich möchte wieder
was Knochen. Und auch was die verstehen. Ich würde es auch sehr gerne viel häufiger wissen, was Tiere wirklich verstehen,
ja,
und was sie ignorieren, weil sich's ja damit besser leben lässt und so weiter. Das finde ich total sensationell.
Also sie ignorieren alles, was nicht mit Fressen zu tun hat, bei Hunden zumindest.
Genau.
Das kann ich schon mal sagen.
Das ist absolut richtig. Sie ignorieren auch gerne sowas wie hierhin.
Es sei denn, du hast ein Leckerli in der Hand, dann geht alles.
Richtig. Also das fand ich auf jeden Fall lustig, dass sowas auftaucht und das ist da offensichtlich, ich meine, du musst ja ein paar Voraussetzungen dafür haben, auch als Tier, um sowas machen zu können. Und abgesehen davon gefällt mir die Lappenente auch sehr gut. Die hat nämlich wirklich unterm Kinn so einen Lappen hängen und es sieht auch so ein bisschen verstrubbelt aus. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die häufiger sauer ist oder so. Also müsst ihr euch mal angucken, Lappenente ist nach meinem Geschmack dieses Tier.
Wart mal ein bisschen ab, wenn ich noch ein bisschen älter werde. Ich sag nur Bindegewebe, Stichwort, dann habe ich vielleicht auch so einen Lappen unterm Kinn, man weiß es ja nicht. Und sprechen kann ich auch, also Entschuldigung.
Richtig, sind wir nicht alle am Ende eine Lappenente, machen wir uns nichts vor.
Ah, aber das ist doch herrlich, weil ich habe nämlich auch noch eine Tiergeschichte
raus damit
für dich mitgebracht. Und zwar extra für dich als Taucherin, die du ja bist, habe ich eine gute Nachricht für dich. Hat dich schon mal eine olivgrüne Seeschlange angefallen?
Nein, so wie du es jetzt auch sagst, kann ich das durchaus auch begrüßen, dass es bisher nicht passiert ist.
Also tatsächlich, es gibt die olivgrüne Seeschlange, die wohl eine der giftigsten Schlangen der Welt ist, lebt im Meer, ich weiß nicht genau wo. Und es ist jetzt verschiedentlich aufgefallen, dass diese Seeschlangen Taucher in Anführungszeichen angegriffen haben und diese Taucher dann natürlich extrem nervös wurden. Man hat zwar einen Neoprenanzug, aber man weiß ja nicht, ob das wirklich hilft und man weiß, dass diese Seeschlangen unfassbar giftig sind. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass diese Seeschlangen gar nicht angreifen wollten, sondern die haben die Taucher nur kurz angeleckt und sind dann wieder weg. Jetzt hatten sich natürlich Wissenschaftler gefragt, warum lecken Schlangen Taucher an? Und jetzt hat sich einfach herausgestellt, dass das ist nämlich hauptsächlich passiert in der Paarungszeit der olivgrünen Seeschlange. Und das sind einfach Männchen, die, weil sie wirklich nicht so gut sehen und weil es ja auch dunkel ist im Wasser, Taucher mit Weibchen verwechselt haben und dann einfach gedacht haben, ich leck mal kurz dran, dann weiß ich, ob das eine Artgenossin ist oder nicht. Und dann haben die kurz dran geleckt, haben gemerkt, nee, doch nur so ein doofer Taucher und sind wieder abgehauen. Und das ist total lustig, weil es ist unter anderem auch deshalb aufgefallen, weil sich manche Schlangen nämlich auch um die Flossen gewickelt haben, wo die Taucher natürlich Panik gekriegt haben. Aber das gehört wohl zum Paarungsverhalten dieser Seeschlangen. Und Taucher oder die Forscher haben dann auch übrigens empfohlen, nicht hektisch wegzuschwimmen, weil das ist genau das, was die Weibchen tun in der Paarungszeit. Und dann denkt die Seeschlange nämlich, ja geil, die findet mich gut, da schwimme ich mal hinterher. Genau das sollte man also nicht tun, einfach nur da bleiben und abwarten und die schwimmt von allein wieder weg. Also falls dich mal eine Schlange anleckt, jetzt weißt du Bescheid.
Das ist ja sensationell. Also was erstens mal finde ich es ja lustig, dass sie sich offensichtlich ja immer erstmal anlecken müssen, weil wenn du sagst, sie sehen schlecht, dann also erst lecken, dann den Rest.
Ah nee, doch ein Baumstamm, naja.
Der war doch ein Baumstamm, genau. Oder ein sehr bemooster, weil grün werden sie ja hoffentlich noch, ich weiß es nicht. Aber dieser ganze Paarungsvorgang, ich meine, wir hatten ja vergangene Woche noch die Oktopusse, ja, von bedrängten Weibchen, die mit Muscheln und Schlamm werfen, jetzt leckende, was war es für eine Schlange?
Die olivgrüne Seeschlange ist es.
Die olivgrüne Seeschlange. Mhm. Dann weiß ich jetzt ja, da muss ich ja, da bin ich ja jetzt schon. Was wir allerdings erlebt haben schon unter Wasser, waren die sogenannten Knabberfische. Ich weiß gar nicht, warum die das machen, aber mein liebenswerter Mann schwamm mir bei unserem gemeinsamen Tauchenlernen hinterher, war immer sehr bemüht, dass er mich nicht aus den Augen lässt und ist ja mein Tauchbuddy gewesen und so. Und irgendwann dachte er so, hey, wer ist denn eigentlich hinter mir? Warum, wer zieht mir denn da an der Flosse? Und dann waren das wirklich so Knabberfische, die sahen auch gar nicht so freundlich aus, die hatten so einen Überbiss und so, ne, also richtig sehr unangenehm und die haben dann auch tatsächlich immer in seine Flosse rein und hatten da versucht, keine Ahnung, was die für eine sexuelle Orientierung hatten oder ob das auch Teil irgendeines,
das will man auch nicht wissen, ne?
Von irgendwelchen Beißspielen
waren, natürlich,
in die Flosse gebissen so
haben. Boah, ich habe jetzt gerade nur gedacht, ich bin so wahnsinnig froh, dass dieses Paarungsverhalten bei Menschen anders ist. Stell mal vor, jeder leckt dich erstmal an, bevor er
anlecken, dann wickelt er sich um dein Bein.
Oh nein,
bitte nicht. Dann musst du wegrennen.
Gut, das kann bei wilden Nächten in Köln durchaus auch passieren, sag
das
ich mal.
Absolut.
Aber ich bin froh, wenn ich dass ich aus der Nummer raus bin. Du.
Paarungsbereitschaft signalisieren, indem ich erstmal wegrennen muss oder so. Also ich weiß nicht, das ist alles ist auch so aufwendig. Aber auf der anderen Seite, wer weiß, wenn Tiere uns beobachten, ob die das auch nicht vielleicht
auch
komisch finden.
Die auch. Oh mein Gott, wieder zum Essen einladen, ernsthaft? Leckt euch doch einfach mal an. Was soll das?
Genau, einmal anlecken, dann weiß auch Bescheid, ob es was
Wickel
ist.
Wickel dich doch einfach um ihr Bein, dann sparst du viel Geld.
Sensationell. Ah ja, das gefällt mir sehr gut. Ich werde also fast bin ich enttäuscht, dass ich ihr noch nicht begegnet bin unter Wasser. Oh, Hilfe.
Mensch,
so, gute
sind wir
Nachricht
fast schon
noch
wieder
am Schluss, ne?
Ja. Also erstens müssen wir natürlich auch sagen, wenn euch unser Podcast gefällt, bitte abonniert uns auf allen Plattformen, die es gibt, bei Apple, bei Deezer, bei Spotify, bei Podigy. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar schreiben, ihr könnt uns Millionen Sterne bei Apple geben, da freuen wir uns. Und wie gesagt, jetzt seit neuestem gibt es uns auch bei YouTube auf meinem Kanal. Gebt einfach mal ein, erzähl mir was Gutes bei YouTube, kommt ihr direkt hin. Und da freuen wir uns auch über eure Kommentare. Und natürlich auch über Mails an mail@erzählmirwasgutes.de.
Wenn ihr schöne Geschichten habt, immer her damit. Wir packen das gerne hier mit in den Podcast, weil manchmal passieren ja auch Geschichten, von denen wir dann gar nichts hören würden, wenn wir euch nicht hätten. Und dann können wir die hier natürlich wunderbar erzählen. Ja, mein Highlight in dieser Woche kommt erst noch. Und zwar heute fahre ich in meine alte Heimat nach Thüringen.
Oh.
Genau. Werde dort einen kleinen Dreh haben für das Morgenmagazin, bin ich da unterwegs. Und freue mich einfach, da mal wieder hinzukommen. Und mein absolutes Highlight wird sein, dass ich morgen zum Frühstück eine Bratwurst essen werde. Es gibt nämlich, das ist kein Quatsch, es ist ein sehr kleiner Ort, in den ich da fahre und da gibt es jetzt nicht draußen irgendwie 10 Außengastronomiebetriebe oder sonst irgendwas, aber es gibt am Ortseingang, gibt es so einen kleinen Bratwurststand und der ist mega beliebt und ich glaube, die machen wirklich um 7 Uhr morgens auf und meistens ist um 11 Uhr keine Bratwurst mehr da, weil das völlig normal ist, dass man zu dieser Zeit auch ne Leute, Handwerker, alle fahren da rein und raus ins Örtchen und jeder holt sich dann, also auch zu absurdesten Uhrzeiten eine Bratwurst und deswegen aus Angst, zu spät zu kommen morgen, werde ich also
morgens um
dann
7
auch
eine Bratwurst essen.
Zum Frühstück
schön
erstmal eine
in
Bratwurst
in deinen Kaffee reinstippen damit.
Genau.
Wie weit ist das denn von Sonneberg weg? Weil das ist, wir hatten früher Freunde in Sonneberg oder meine Eltern haben Freunde in Sonneberg und da sind wir auch zu DDR-Zeiten immer noch hingefahren. Das ist der einzige Ort, den ich so kenne. Ist das
da muss ich mich outen, das kann ich jetzt aus dem Kopf dir nicht sagen. Aber es ist so 20 Minuten Fahrzeit von Jena entfernt. Jena kennen ja noch ein paar Leute.
Ja. Aber weil da gab es nämlich auch immer Bratwürste. Wir wurden dann immer in den Garten zu denen eingeladen und dann wurden die Thüringer Rostbratwürste auf den Grill gehauen. Ich weiß aber noch, dass da auch immer alles sofort mit Bier ab abgelöscht wurde. Also auch
ja, das war das Rostbrätl auch.
Natürlich.
Das Rostbrätl ist so ein typisches, also so eine Art Steak, ja, also ein ja. Schweinesteak. Und das unbedingt musste das mit Bier abgelöscht ja. werden. Die Bratwurst nicht, aber jedes Stück Fleisch.
Doch. Na, also da wurde alles mit Bier abgelöscht.
Ihr habt auch Bratwürste gelöscht?
Alles wurde. Also ich weiß, dass die Bratwurst damals schon immer sehr nach Bier geschmeckt hat, was man als Kind dann immer eher so mitteltoll findet. Aber ich habe nur gute Erinnerungen dran an Sonneberg.
Ja, sehr schön. Nur gute und auch so leicht verschwommene
genau,
bei all dem Bier.
Verschwommen. Ich habe auch noch eine Lieblingsgeschichte und da möchte ich die Leute einfach nur auffordern, nach dem Podcast jetzt sofort ins Internet zu gehen und sich etwas anzuschauen. Nämlich, es gibt die neuen Finalisten des Comedy Wildlife Fotos. Die stehen jetzt fest.
Ach, die sind super.
Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen irgendwie. Also es gibt Fotografien von Tieren, die eben wirklich aussehen, als würden sie gerade lachen, als würden sie gerade irgendeinen Quatsch, irgendeine Comedy veranstalten. Und da gibt es jedes Jahr, werden die prämiert, die Besten. Und jetzt stehen die Finalisten fest. Und ich sag euch, ich habe Tränen gelacht, als ich mir diese Fotos angeguckt habe. Ihr findet das unter comedywildlifefoto.com. Ich hau den Link in die Shownotes. Und bitte, wenn ihr das jetzt anguckt, denkt bitte mal an mich, weil mein absolutes Lieblingsfoto ist die Taube. Und es ist einfach nur eine Taube, die ein welkes Blatt vorm Gesicht hat, das ihr offensichtlich ins Gesicht geflogen ist. Und ich sag dir, du siehst diese Taube richtig, wie sie dasteht und sich denkt, na toll. Ich habe ja nicht mal Hände, um mir dieses Blatt wieder aus dem Gesicht zu machen. Es ist
super.
Wirklich so, so lustig. Bitte guckt euch das an. Comedy Wildlife Fotos. Ihr werdet auf jeden Fall eine fröhliche Viertelstunde haben.
Ja, ihr merkt also, ihr seid nicht nur durch den Podcast gut versorgt von uns, sondern auch noch weitere Aufgabenstellungen für den Rest des Tages, wo ihr es euch schön machen könnt. Gibt's auch hier bei Erzähl mir was Gutes. Wir sind nächste Woche wieder da. Das war Folge 26 und wir haben, da ist wieder einiges zusammengekommen, möchte ich mal so sagen.
Ich möchte auch so, wir haben alles. Es war wieder untenrum, es waren wieder Tiere, es war alles dabei. Wir können aufhören, glaube ich.
Ich gehe jetzt erstmal eine SZ-Schnitte essen.
Alles klar. Bis nächste Woche.
Tschüss.